auf jeden Fall neben dem Ofen stehen bleiben. weil das passiert einfach so schnell bei Gebäck, weil sie halt so klein sind und man ärgert sich hinterher wirklich, wenn man so, sich so viel Arbeit gemacht hat. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wieder der wunderbare David Haas.
Hallo.
Mein Name ist Ingmar Grimmer und heute soll es darum gehen, passend zur Zeit, um die Weihnachtsbäckerei.
Richtig. Also wir haben ja jetzt Anfang Dezember und ich denke, wir sind eigentlich fast schon spät dran. Also wann fängt man denn klassisch an mit Weihnachtsbäckerei?
Ja, spannende Frage. Also ich sag mal, die Discounter fangen ja schon im Frühjahr an und haben dann im August die Lebkuchen im Regal.
Meistens im so kurz nach dem Sommerurlaub kann ich Lebkuchen kaufen.
Ich bin ja da ziemlich konservativ eingestellt. Also mir versuchen, allerspätestens ist unsere Deadline jetzt in der Bäckerei, in der Woche vor dem ersten Advent rauszugehen mit dem Gebäck. Mhm. Aber wir sind eigentlich erfahrungsgemäß immer ein bisschen früher dran. Wir waren jetzt dieses Jahr sogar echt noch einen Ticker früher dran. Wir waren so in der zweiten Novemberwoche.
Gab es einen Grund dafür, warum wir früher dran waren?
Die Nachfrage. Also dieses Jahr ist irgendwie Nachfrage höher. Mir hatte Anfang November schon einfach Kunden, die gefragt haben, wann gibt's Gebäck und so. Dieses Jahr ist ja irgendwie ein spezielles Jahr. Mhm. Und als wir dann soweit waren, haben wir einfach die draußen aufgebaut und rausgeschickt. Und ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin da eher, ich denke mal so Mitte, Ende November, so vor dem ersten Advent einfach. Ja.
Ist das eine Zeit, auf die du dich freust im Jahr oder ist das so eine Zeit, wo du, also wenn ich so dran denke, damals, als wir noch zusammen gearbeitet haben in der Bäckerei, für mich war das immer so eine, oh Gott, ey, viel Arbeit, zusätzliche Arbeit. Für mich war das immer so, Gott, also so zusätzlicher Stress. Ja. Ist das jetzt wirklich eine Zeit, wo du sagst, Mensch, da freue ich mich drauf, weil ich die Gebäcke auch geil finde? Oder ist das wirklich so eine Zeit, wo du sagst, die ist zwar besonders und schön, aber trotzdem auch für einen Berufsbäcker eine sehr stressige Zeit?
Ich glaube, von beidem ein bisschen was. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir relativ viel saisonal wechseln. Also jede Zeit hat irgendwie was Besonderes. Also im Sommer die ganze Grillgebäcke zu machen, ist einfach was Cooles. Erdbeerkuchen ist mega. Oder und dann einfach auch die Weihnachtszeit. Also wir leben das ganz bewusst. Bei uns gibt es nicht das ganze Jahr alles, sondern wir versuchen das relativ einfach so der Saison nach anzubieten, so wie es frisches Obst und so einfach gibt es die Produkte. Mhm. Und das finde ich schon allein besonders. Und dann, klar, die Weihnachtszeit gehört dann letztendlich auch dazu. Das ist schon nochmal eine speziellere Zeit, weil, wie du sagst, einfach sehr viel Arbeit ist. Ja. Aber eigentlich freue ich mich mehr drauf, als dass ich Angst davor habe, weil das ist auch irgendwie so fürs Team eine spezielle Zeit. Einfach zu sehen, was man da imstande ist zu leisten in der Zeit, ist schon besonders. Also klar, es ist wirklich viel Arbeit, aber ja, dann einfach zu sehen auch, was für tolle Gebäcke da rauskommen und wenn das dann verpackt ist und die Kunden sich dran freuen, ist schon, macht schon Spaß. Mhm. Und es sind halt auch sehr hochwertige Produkte, die man da herstellt.
Gut, das stimmt,
Und das macht schon irgendwie Spaß.
Ja. Gut, klar, ich glaube, gerade dadurch, durch die Hochwertigkeit, leben die Produkte ja auch. Also ich glaube, da kommt ja nur gutes Zeug rein und das schmeckt man dementsprechend halt auch. Also gerade jetzt im Stoller zum Beispiel, die sind ja gehaltvoll ohne Ende, aber geil.
Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel wieder Stollerbacker und der wird dann so gebuttert nach dem Backen und dann habe ich echt so auch im Kopf gehabt, so ein Stoller kostet halt 18 Euro. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, da wird man schon fast ehrfürchtig, aber es ist halt schon auch einfach ein wertvolles Produkt.
Absolut,
klar. Wo der Kunde auch wirklich richtig viel Geld hinlegt dafür. Ja. Und das lässt einen schon ein bisschen demütig werden und einfach das auch nochmal mit einer anderen Sorgfalt jetzt vielleicht herstellen als jetzt so das, was man jeden Tag macht. Natürlich, wir stellen alles mit Sorgfalt und Liebe her, aber das ist schon nochmal was Besonderes.
Ja, absolut, klar. Was für Sorte habt denn ihr so bei euch? Also was sind so die Sorten, die ihr macht? Wie viele macht ihr überhaupt?
Also wir machen 14 Sorte Gebäck, also Weihnachtsgebäck. Dann kommt noch dazu Stolle, also ganz normale Butterstolle, gefüllte Stolle, Lebkuchen. Ja, also rundum schon, jetzt nicht ganz wenig, aber ich denke, es gibt Bäckerei, die machen noch mehr Sorte. Mhm. Was wir nicht machen, sind so Standardsorte wie Ausstecherle, weil das sollen die Leute mit ihren Kindern daheim machen.
Also ich.
Genau. Okay. Wir versuchen einfach so ein paar Klassiker zu machen, wie Spitzbube, Zimtsterne, Bärentatze, die relativ aufwendig sind, wo jetzt nicht jeder daheim machen will oder kann. Ja. Und auch ein bisschen ausgefallenere Sache. Also wir haben jetzt letztes Jahr 4 neue Sorten ins Sortiment genommen.
Okay,
und war auch eine ganz witzige Geschichte. Wir haben alle Mitarbeiter, die Lust haben, gebeten, einfach ihr bestes Rezept mitzubringen. Und dann durfte jeder probieren. Und dann wurde 4 Sorten eben ins Sortiment aufgenommen.
Okay.
Da haben wir zum Beispiel jetzt eine Sorte dabei mit gemahlene Kürbiskerne drin. Mhm. Also was total Exotisches.
Ja.
Ja, wenn man Kürbiskerne mag, denke ich, ist es mega. Ich bin jetzt nicht so der riesige Kürbiskern-Fan, aber die Nachfrage ist ziemlich gut und dann mit Nougat gefüllt. Also einfach auch ein bisschen Sache, die man halt jetzt nicht überall sieht. Wir müssen uns ja auch ein bisschen abheben, sag ich mal, von der Standardkekse irgendwie auch im Supermarkt. Wie war das für dich? Das würde mich mal interessieren. Du bist ja in einer Bäckerei aufgewachsen, im Gegensatz zu mir. So die Weihnachtszeit als Kind, wie hast du das erlebt?
Also bei uns war es immer so, dass also die Bäckerei von meinen Eltern hat ja montags immer noch Ruhetag. Und da war es immer so, dass Sonntag mittags und Montag dann die Weihnachtsbäckerei war.
Ach was,
und
okay.
Das war immer ganz süß, wenn ich dann von der Schule heimkam. Also die Bäckerei ist ja wirklich relativ klein. Mein Vater ist in der Backstube und meine Mutter im Lade und wir haben noch eine Teilzeitverkäuferin und das war's. Und wenn ich dann montags von der Schule heimkam, da war dann immer Betrieb in der Backstube, was für einen Montag untypisch war, weil normalerweise ist alles dunkel. Aber das war echt schön und dann lief da halt immer der Radio, meistens natürlich irgendwelche coole Weihnachtsmucke.
Ja,
genau. Und dann hat es halt auch also immer schön viele Bleche mit Weihnachtsgebäck gemacht und alle mögliche Sorte. Und meine Mutter hat immer große Freude dran, was Neues auszuprobieren. Und ja, und so war dann, also es war immer eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und klar, also, alle mögliche Sorte hat es immer gegeben und es war echt eine tolle Zeit.
Und das heißt, deine Mutter hat dann als Verkäuferin quasi auch gebacken an den Tagen?
Genau. Also das ist immer, also ist auch heute noch so. Also wenn ich sonntags bei meinen Eltern bin, dann backt meine Mutter Weihnachtsplätzchen.
Auch dein Vater?
Ja, auch klar, schon. Ja, aber meine Mutter geht da richtig auf. So, das ist ja Sonntagmittagsbeschäftigung, die macht das total gern und die liebt das total. Und nee, super, das ist echt, war echt schön. Meine Mutter macht das, ich glaube, das machst du nicht, Springerle. Kennst du das?
Ja.
Heißt das auch wirklich Springerle?
Ja, also das ist, ich glaube, das gibt es mehr so hier im Schwäbischen.
Ja.
Aber das mache ich nicht, nee. Das ist die hohe Kunst.
Ja. Magst du die?
Nee.
Also ich mag sie auch nicht. Also
ja,
ich glaub, man kann die so in Kaffee rein, aber ich weiß nicht, also mich hauen die nicht so weg.
Also kurz zur Erklärung, Springerle ist so ein, eine Rührmasse letztendlich, die dann aber gekühlt und ausgerollt wird und dann wird da so Model reingedrückt und dann unter so Anis aufs Blech gestreut, das ist dann quasi nachher unter an dem Springerle dran. Und dann ist die Kunst, dass die Füßle kriegen, sagt man hier im Schwäbischen. Also, dass die quasi so hoch gehen und unten dann so eine Schicht haben.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Aber ich erinnere mich, dass dein Vater die mal probiert hat und die doch dann auch nicht funktioniert haben.
Doch, der hat dann auch so, also wie heißt denn das, Matrizewerkzeug, so das runde Ding?
Ja, so Rollholzmodel.
Also er hat mal unterschiedliche Rezepte versucht und manche sind gut geworden, manche nicht so. Die erste waren besser wie die zweite und das war so ein langer Prozess. Wobei ich wiederum sagen muss, mein Onkel ist gelernter Konditor. Und der macht Springerle, das ist halt Wahnsinn, das ist brutal. Also das ist, die mag selbst ich.
Okay.
Aber also das ist halt schon wirklich eine ganz hohe Kunst.
Ist dein Onkel jetzt Konditor?
Gelernter Konditor. Der hat auch in Schwäbisch Hall in der Konditorei gelernt, aber hat nicht lang gearbeitet.
Ist der Bruder von deinem Vater?
Nee, der Bruder von meiner Mutter. Okay. Und der ist gelernter Konditor, aber hat, ich glaube, maximal 10 Jahre als Konditor gearbeitet.
Also Springerle war ja auch was, was wir, als wir zusammen geschafft haben, das durfte ja immer nur der Chef machen. Also
stimmt,
das ist so ein typisches Gebäck, wo nur der Chef macht. Gibt es ein paar Sachen, Stollen zum Beispiel bei uns auch, das ist ein bisschen mein Ding.
Okay.
Oder auch ein Teil vom Weihnachtsgebäck, wobei ich da dieses Jahr relativ wenig mache.
Ich habe kürzlich ein neues Wort gelernt.
Aber Springerle, das ist immer so Chefarbeit.
Ich habe kürzlich ein neues Wort gelernt, das sagen meine Mitarbeiter zu mir immer, und zwar Bossing.
Bossing.
Das ist Mobbing durch den Chef. Das ist ja fast schon.
Gibt's das bei euch?
Nein, natürlich nicht, aber das ist ja fast schon das, was du machst, wenn du den Anspruch auf die hochwertigen Produkte auf dich ziehst.
Nee, so würde ich es nicht sagen, aber es ist irgendwie so, hat sich so entwickelt. Also ich glaube, ich würde nicht behaupten, dass es jemand anders nicht kann, aber das ist einfach, das mache ich halt auch gern. Und
ist auch schön, wenn man so sein Ding hat, was man auch gern macht.
Genau. Und
wo man so.
Absolut.
Ja.
Also ich bin ja immer Pfarrhaus aufgewachsen und nicht in der Bäckerei. Da war die Weihnachtszeit natürlich auch was Besonderes. Mhm. Also klar, mein Vater hat halt an Weihnachten rum mehr Geschäft gehabt als alle andere.
Ja.
Klar, aber bei uns wurde auch viel gebacken. Wir waren ja ein Riesenhaushalt mit 10 Kindern und meine Mutter hat es immer so richtig geplant, die Weihnachtsbäckerei, also mit Liste und Einkaufszettel. Okay. Und mein Vater hatte immer so eine Sorte Dukatenbrötchen.
Okay.
Das waren zwei Plätzchen zusammengesetzt mit Schokolade und da war Rum drin und den Geruch habe ich heute noch in der Nase. Also,
ach, okay.
Das war, meine Mutter hat da Unmenge davon backen, weil mein Vater die so gern möge hat.
Ja, ja.
Und genau, das sind so die Erinnerungen, die ich als Kind an Weihnachten
habe. Ja, also es gibt, glaube ich, so ein paar Sorten, an die erinnert man sich einfach gern. Klar, als kleines, ganz kleines Kind natürlich Ausstecherle, das ist so der Klassiker. Ja. Aber auch sowas wie jetzt ein ganz normaler Lebkuchen mit so einem Schokoguss.
Ja.
Großartig. Also der Geruch ist ja unfassbar.
Was ist deine Lieblingsweihnachtsgebäcksorte?
Also ich habe ja vorher schon gesagt, ich stehe auf alles. Hauptsache süß und schnell im Mund. Aber nee, ich finde Kokos finde ich total geil.
Echt?
Ich liebe Kokos.
Ich hasse Kokos.
Echt? Nein. Ja.
Wieso? Das ist zusammen mit Mohn eins von den wenigen Sachen, was ich nicht esse.
Du findest Mohn auch nicht gut,
echt? Ja, ich habe als Kind, wir waren als Kind mal im Familienurlaub und da gab es irgendwas mit Mohn zum Nachtisch und die ganze Familie hat danach gespuckt. Und seitdem hasse mir alle Mohn.
Ja, okay, gut,
das ist echt so.
Blöde Verbindung.
Und Kokos, ich mag Kokos, aber ich mag die Konsistenz von Kokos nicht. Dieses sägespänartige. Doch, also Kokos als Geruch oder auch sonst im Gebäck, wenn man es nicht das Mundgefühl nicht hat, finde ich gut.
Ja.
Aber du meinst ja wahrscheinlich Kokos-Makrone, oder?
Kokos-Makrone und im Sommer Raffaello, das ist alles meins, finde ich.
Das Gute an Raffaello ist das innen drin und das Gute an Kokos-Makrone ist das, was mit Schokolade abgesetzt ist.
Aber der Rest. Nee, ich finde Kokos super.
Okay.
Das hat so das gewisse, das exotische etwas, finde ich, nach wie vor noch. Auch wenn es ein Geschmack ist, den man so mittlerweile kennt, aber trotzdem finde ich, ist immer noch was Besonderes. Mhm. Ja, und was ist deine Lieblingssorte?
Meine Lieblingssorte ist inzwischen Bärentatze, muss ich sagen. Mhm. Also auch eine ganz alte, klassische Sorte eigentlich. Ja. Und zwar so, wie mir sie machen, wenn ich das so frech sagen darf. ja, ich weiß gar nicht, wo das Rezept her ist. Wir machen die mit richtig viel Schokolade und die müssen so perfekt gebacken sein, sodass die innen noch ein bisschen ganz, ganz leicht weich sind.
Mhm.
Und außer dann so crunchy von dem Zucker. Also das finde ich mega.
Bärentatze haben mich noch nie so überzeugt.
Hast du schon mal unsere probiert?
Nö, aber
ich bring nächstes Mal ein Päckchen mit.
Nee, Bärentatze fand ich irgendwie immer so, keine Ahnung, fand ich irgendwie, nee, hat mir nie so wirklich, also da hat mir das Besondere gefehlt. Da finde ich jetzt zum Beispiel ein Zimtstern was viel besonderer.
Beim Zimtstern, da finde ich das Eiweiß nicht so cool, das mag ich nicht so.
Okay.
Aber Zimtstern ist natürlich auch was viele mögen, ein Klassiker, also wir verkaufen auch echt gut viele Zimtsterne. Ja. Ich habe da heute auch mal ein Rezept mitgebracht. Für alle, die das da heute mal probieren wollen, weil das doch auch was ist, was nicht jeder so einfach hinkriegt.
Ja.
Und ich habe gedacht, das ist eigentlich auch so der Klassiker in der Weihnachtsbäckerei.
Ingmar hat da mal was vorbereitet.
Ich habe da mal was vorbereitet, ja. Sollen wir direkt loslegen mit dem Zimtsternrezept, oder?
Ja, total. Ich finde, Zimtsterne, mit dem verbindet man doch auch Weihnachten, oder? Also ich glaube, sobald man mal irgendwo Zimtsterne sieht, denkt man sofort an Weihnachten.
Absolut, ja. Ist natürlich das Symbol für Weihnachten.
Eine Frage noch für die Vorweihnachtszeit. Wann beginnt sie bei dir? Ich sage, das bei mir ist, sobald ich die Coca-Cola-Werbung im Fernsehen sehe, dann weiß ich, okay, jetzt ist Weihnachten. Sobald also, der Truck einmal durchfährt, ist passiert.
Ich gucke kaum Fernsehen, deswegen ist das für mich nicht so entscheidend. Für mich war früher immer so, wenn die ersten Lieder im Radio kommen sind, so Last Christmas, ich liebe ja Last Christmas.
Echt?
Ja.
Oh Gott, das sind so unterschiedliche
zwei. Wenn das im Geschäft im Radio kommt, ich drehe immer voll auf.
Okay.
Nee, bei mir fängt es tatsächlich eigentlich an, so wenn man anfängt, die erste Früchte einzuweichen für Früchtebrot, ist eigentlich immer das Erste, was mir so backet. Ja. Also Anfang November. Mhm. Wobei, ja, doch, eigentlich schon. Und wenn es dann anfängt, so, das ist einfach immer so, da kommen so diese ganze, wenn man dann anfängt mit dem Weihnachtsgebäck, dann kommen so die ganze Erinnerungen hoch. So die letzte Weihnacht, das ist halt einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, die besondere Zeit in der Bäckerei im Jahr. Und dann fängt es für mich so ein bisschen an.
Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt in das Zimtsterne-Game ein.
Auf jeden Fall. Also, wenn ihr daheim Zimtsterne backen wollt, habe ich euch ein paar Tipps mitgebracht. Und ich habe auch anschließend noch ein paar Tipps zur allgemeiner Art für die Weihnachtsbäckerei, dass es daheim einfach flutscht und funktioniert. Ist ja schon auch viel Frustpotenzial vorhanden bei der Weihnachtsbäckerei.
Yep.
Also ich erinnere mich noch, wenn ich das noch schön zum Besten gebe, mein großer Bruder hat früher immer viel backen. Und Mürbteig war bei dem immer so ein Thema. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann ist halt der Mürbteig mal quer durch die Küche geflogen. Also gibt es schon auch eine lustige Anekdote. Und da habe ich einfach auch noch ein paar Tipps mitgebracht für euch daheim. Und ich denke, die packen wir auch noch alle in die Shownotes.
Jo, machen wir.
So wie auch das Rezept.
Ja.
Genau, Zimtsterne. Das Rezept ist eigentlich, besteht nur aus 5 Zutaten.
Mhm.
Und zwar 350 Gramm Puderzucker, 3 Eiweiße, und eine Prise Salz, die man einfach zum Eischnee schlaget.
Mhm.
Beim Eischnee ist wichtig, dass man aufpasst, dass man nicht zu lange schlägt.
Mhm.
Also vielleicht ist das im einen oder anderen schon mal passiert, dann wird das so ein bisschen flüssig.
Ja.
Dann läuft so das Wasser ein bisschen raus, der flockt aus, sagt man.
Das ist eine gute Zeit, also es kommt natürlich auf die Menge an, aber was meinst du so?
Es braucht schon ein paar Minuten. Es ist jetzt echt schwer zu sagen, so dann sich ganz auf eine Zeit festzulegen. Ja. Es kommt auf die, genau wie du sagst, auf die Menge an, auf die Höhe vom Gefäß, also quasi das Verhältnis von Menge zu Gefäß. Ja.
Aber perfekt ist, wenn man das Gefäß dreht und da drin
genau. bleibt. Also ja. wenn ihr mutig seid, dreht er, wenn ihr denkt, dass der Eischnee steif ist, das Gefäß über eurem Kopf um und wenn ja. nichts runtertropft.
Challenge.
Das wäre so eine Challenge, ja. genau. Könnt ihr auch mal ja. ein bisschen eure Kinder Ergebnis. oder Partner verarschen und ihm mal der Kopf, den Behälter einfach über den Kopf heben.
Ja, wehe, das hält.
Wenn es dann halt nicht hält. Also es gab ja vor 2 Jahren so in Facebook mal eine Eiweiß-Challenge,
ja.
wo sich Bäckereien gegenseitig nominiert haben, wo sie in einer Minute von Hand ein Eischneeschlager musste dann der Kessel umdrehen und dann durfte nichts rausfallen.
Okay, krass.
Also da sind einige ganz schön ins Schwitzen gekommen.
Ja.
Einfach, ja, er sollte so sein, dass, wie du sagst, dass er nicht ja. aus dem Kessel, also aus ja. der Schüssel quasi, wenn man umdreht, rausflutscht, aber auch nicht so, dass er stocksteif ist. Also einfach, dass man nachher schön streichen kann.
Aber wie ich das kurz in einer unserer letzten Folge gesagt habe, wo es um die Küchenmaschine ging, wenn der Kessel kalt ist, ist schon auf den Vorteil.
Genau. Das kommt nachher auch noch bei meinen allgemeinen Tipps. Mhm. Also das Eiweiß immer kalt verarbeiten und okay. auch, ja, ich meine, im Winter ist es jetzt nicht so entscheidend, weil da ist eh alles nicht so aufgeheizt, mhm. aber der Kessel darf ruhig auch kalt sein.
Okay, gut. Was brauchen wir noch?
Wir brauchen dann noch ja, Zimt natürlich,
klar.
15 Gramm Zimt und was ich immer mache, es sind 100 Gramm Marzipan mit rein
mhm.
und 250 Gramm Mandeln. Zu den Mandeln, ja, ihr könnt entweder die einfach gemahlen kaufen, wobei ich immer empfehle, ganze Mandeln zu kaufen und die daheim zu mahlen,
mhm.
weil einfach mehr Geschmack noch vorhanden ist, wenn ich es daheim frisch mahle und nicht gemahlen kaufe.
Okay. Mhm.
Genau, also ganze Mandeln, keine geschälte oder so.
Mhm.
Genau, also ihr habt jetzt den Eischnee steif, habt eure Mandeln gemahlen, dann nehmt ihr ein Drittel ungefähr vom Eischnee weg, packt den in eine extra Schüssel und am besten ein feuchtes Küchentuch drüber legen. Einfach aus dem Grund, dass der Eischnee nicht abtrocknet. Weil wir müssen erst jetzt noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Also die 15 Gramm Zimt, die 100 Gramm Marzipan und die 250 Gramm Mandeln kommen dann in die 2/3 Eiweiß rein. Mhm. Es wird alles zum Teig verknetet und dann wird er erstmal kalt gestellt. Das ist relativ weich, die ganze Geschichte.
Mhm.
Und damit ich das nochmal gut ausrollen kann, stelle ich es einfach für 2 Stunden in den Kühlschrank.
Okay, und unser Eischnee bleibt in der Zeit einfach bei Raumtemperatur stehen?
Genau,
oder?
Also ja, okay. ja, da passiert normalerweise nichts. Da ist auch viel Zucker drin.
Ja.
Einfach stehen lassen, mit einem feuchten Küchentuch abdecken. Den Zimtstandteig im Kühlschrank einfach ein bisschen ja, flach drücken, dass er schnell durchkühlt.
Mhm.
Und so nach 2 Stunden ungefähr dann ausrollen.
Mhm.
Und zwar am besten ober und unter Backpapier hinlege, weil der doch ziemlich weich ist.
Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir schon irgendwie ein Hilfsmittel, genau. dass der nicht so klebt, oder?
Das klebt sonst ziemlich,
ja. Okay.
Mhm. Und auch zum Ausrollen eigentlich kein Mehl verwende, weil das ganze Gebäck wird ja ohne Mehl hergestellt, sondern nur mit den Mandeln.
Mhm.
Also zum Ausrollen wirklich auch Mandeln verwende.
Ja.
Ist einfach deutlich hochwertiger, als jetzt mit Mehl dann zu arbeiten. Mhm. Und ihr bleibt einfach mehlfrei sozusagen.
Ja.
Genau, was ich noch als Tipp geben kann beim Ausrollen, man könnte sich im Baumarkt einfach so Holzleiste holen, die 5 mm dick sind und die rechts und links neben der Teig legen, so dass das Wellholz auf den Leiste aufliegt und dann habt ihr einfach die immer die gleiche Stärke beim Ausrollen. Das empfiehlt sich grundsätzlich, wenn man auch einen Kuchenteig ausrollt.
Gut, ja, das ist halt einfach
gleichmäßig hin, so Ausrollschienen nennt man das. Ja. Reicht aber 2 Leiste vom Baumarkt reicht völlig aus.
Ja gut, klar, natürlich gibt es wie immer gibt's eine teure Variante, die dann halt den Namen trägt, aber es tut es auch 2 Leiste aus dem Baumarkt.
Absolut, ja. Also 5 mm wäre eine gute Stärke.
Okay.
Und dann den Eischnee einfach mit einem Streichkärtle.
Mit einem Streichkärtle, richtig.
Ja. Aus der Schüssel hole auf den Teig und dann entweder mit einer Palette, wenn man das hat, oder einfach mit dem Streichkärtle ganz glatt verstreiche. Das ist nicht ganz einfach, das muss man einfach ein bisschen üben.
Ja.
Ja, und dann Sterne ausstechen. Ja. Ihr könnt einfach einen ganz normalen Sternausstecher nehmen. Empfehlung noch, ihr tunkt es vorher ein bisschen in Wasser.
In Wasser, gell, dann ist
es. Damit es nicht so klebt, genau.
Mm-hmm. In der Bäckerei hat man ja so ganz tolle, die sich so aufklappen, oder?
So aufklappen, ja.
Habt ihr sowas?
Ja.
Ja?
Aber ich glaube, die gibt's im.
Die kriegst du handelsüblich, glaube ich, nicht, oder?
Ich weiß es nicht genau. Also, was der David meint, genau, sind so spezielle Zimtstandausstecher, die in der Mitte geteilt sind. Da kann man die so aufklappen, da geht es besser raus.
Dann geht es besser raus, ja.
Genau,
müsst ihr mal gucken. Man will ja auch nicht irgendwie oben in den Eischnee reindrücken, das sieht ja auch dumm aus.
Ja, deshalb, absolut. Also, da muss man schon aufpassen, ja, genau.
Oder ja. Okay. Ja, du, wir können uns ja mal auf die Suche machen im großen World Wide Web. Und wenn man was findet, dann packt man es in die Shownotes unten rein.
Ja.
Aber ich denke, mit Sicherheit kann man das irgendwo bestellen.
Jetzt noch ganz wichtig, was macht man, das ist neulich auch auf Instagram gleich gefragt worden unter meinem Bild von den Zimtsternen, was macht man mit dem Rest? Weil man hat ja dann Reste beim Ausstechen und hat ja da schon Eischnee drauf. Einfach wieder ein paar Manteln drunter arbeiten und wieder verkneten und nochmal ausrollen.
Ja gut, ich meine, ist ja eh Eischnee drin, von dem her
kann man das ja nochmal machen. Genau, es ist ja nur Eischnee und im Prinzip Manteln, klar, das, der Marzipananteil wird dann mit dem zweiten und dritten Ausroller etwas geringer, aber das ist vernachlässigbar.
Ja.
Also einfach ein paar Manteln drunter arbeiten, bis die Konsistenz wieder passt, nochmal ausrollen. Dann das gleiche von vorne, solange bis Teig und Eischnee verbraucht sind. Zum Backen selber noch. Wichtig ist bei Zimtsternen, die relativ kalt zu backen, damit der Eischnee oben weiß bleibt. Mhm. Also tatsächlich, ich habe jetzt mal 170 Grad ins Rezept geschrieben, aber es ist relativ schwierig mit Backtemperaturangabe, weil die Öfen einfach sehr unterschiedlich sind. Ja. Jeder hat einen anderen Ofen. Tastet euch ran, so 10 bis 12 Minuten backen. Die dürfen wirklich noch weich sein, wenn man sie aus dem Ofen holt, weil sonst wird das ja trocken.
Was man schon auch noch dazu sagen muss, weil du das gerade gesagt hast, also wirklich die Öfen, also 170 Grad sind nicht 170 Grad bei jedem Ofen. Das kann ja wirklich von bis zu 15 Grad variieren teilweise. Also ist schon krass, da muss man echt aufpassen und so ein Feeling dafür bekommen.
Das, deswegen sage ich immer auch in meine Backkurse, Backtemperaturen, Backzeit, das sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Es gibt so Richtwerte, also zum Beispiel ein Brot, ein Kilo Brot sollte eine Stunde backen und an dem muss ich mich halt orientieren und wenn ich deutlich länger backe, dann war ich halt ein bisschen zu kalt. Mhm. Die Öfen sind einfach von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Es ist auch tatsächlich so, wenn wir Bäcker untereinander sprechen, wir sprechen eigentlich auch nie mit Temperaturen, sondern wir sagen immer so und so viel Grad unter Brötchenbacktemperatur. Ah. Weil jeder weiß, bei wie viel Grad er seine Brötchen backt. Und wenn man dann sagt 20 Grad unter Brötchenbacktemperatur, dann wissen wir, was das bedeutet. Ja. Der eine backt seine Brötchen bei 230, der andere bei 250. Ja, das ist wirklich von Ofen zu Ofen.
Ist dann halt so ein Standard, so ein eingebläuter Standard.
Genau.
Halt so ein bisschen. Okay. Ja, okay. Genau. Ja, also ich denke, gerade bei Zimtsternen ist halt wichtig, einfach ein Auge drauf zu haben. Und immer gucke, dass die oben immer noch schön weiß sind.
Absolut.
Und dann halt rechtzeitig also rauszuholen.
Ich habe Tanja, meine Frau, noch gefragt, bevor ich hierher gefahren bin, hast du mir noch der ultimative Tipp heute für die Weihnachtsbäckerei-Folge? Und dann hat sie gesagt, auf jeden Fall neben dem Ofen stehen bleiben. weil das passiert einfach so schnell bei Gebäck, weil sie halt so klein sind und man ärgert sich hinterher wirklich, wenn man so, sich so viel Arbeit gemacht hat und dann…
Ja, also ich denke wirklich, und gerade wenn es jetzt 10 bis 12 Minuten im Ofen bleibt, die Zeit kann man wirklich noch investieren, um drauf zu schauen und sich dann auf das Sofa legen. Danach ärgert man sich nur, wenn das dann wirklich nichts ist.
Absolut.
Das ist der ultimative Tipp. Ja, das ist wirklich der ultimative Bäckertipp. Erst wenn das Gebäck aus dem Ofen raus ist, auf das Sofa. Und dann passt es schon.
Ich habe noch was vergessen.
Ja.
Sorry. Und zwar vor dem Backen.
Ja.
Die Zimtsterne ein bisschen abtrocknen lassen. Also nicht ausstechen und dann sofort in den Backofen, sonst laufen sie so breit, sondern wirklich so 4 Stunden ungefähr. Also wir machen es bei uns in der Bäckerei immer so, die Mitarbeiter, oder wir machen die Zimtsterne morgens und ich backe die dann immer abends, bevor ich Feierabend mache.
Ach, okay. Genau. Also wirklich die Zimtsterne ausstechen aufs Blech und dann 4 Stunden noch abtrocknen lassen oder absteifen lassen und dann erst backen. Das ist ein ultimativer Tipp. Ich glaube, das macht jeder falsch, oder?
Wahrscheinlich schon. Es funktioniert auch mit Glück so, aber es ist deutlich sicherer, wenn sie einfach eine gewisse Zeit ein bisschen abtrocknen können, dann wird das ja deutlich schöner.
Ach krass, das war jetzt ein richtig guter Tipp, das hat sich heute schon gelohnt, mit dir
zu sitzen. Ja, man will ja auch ein bisschen Mehrwert.
Auf jeden Fall, total, mega, super, total geil. Also jetzt weißt du das auch richtig gut.
Ich würde zum Abschluss gerne noch ein paar Tipps so allgemeiner Art einfach, die mit der Weihnachtsbäckerei zu tun haben, raushauen. Passt?
Let's go.
Und zwar, Weihnachtsbäckerei ist einfach was Besonderes, habe ich gerade schon gesagt. Und vielleicht helfen euch die ein oder andere Tipps, dass ihr die teure Rohstoffe, die es ja durchaus aussehen und die viele Zeit, die ihr investiert, dass was Zählbares dabei rauskommt am Schluss. Und zwar habe ich mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was mir einfach wichtig ist. Und zwar das Erste, was mir immer wichtig ist, aber an Weihnachten nochmal besonders, dass man hochwertige Zutaten einfach kauft. Also, dass man richtig gute Schokolade nimmt, dass man Butter nimmt, wenn man es verträgt. Wenn man jetzt natürlich eine Allergie hat, ist natürlich wieder anders, aber richtiges Marzipan, gute Nüsse. Das ist schon echt wichtig, weil wenn nichts Gescheites reinkommt, kommt halt auch nichts Gescheites raus.
Klassiker.
Und genau. Und vielleicht einfach auch, wenn man sich unsicher ist, gucke, dass man in Läden geht, wo man auch ein bisschen Fachpersonal hat. Mhm. Genau, dass man einfach nachfragen kann. Dann, was ich immer empfehle, ist auch bei Süßeteig eine Prise Salz dazu zu geben. Mhm. Also auch beim Mürbteig.
Weil?
Geschmack.
Ah, okay, ja.
Also Salz ist einfach der billigste und beste Geschmacksverstärker, in Anführungszeichen, und natürlichste. Weil man muss sich vorstellen, ein Brot schmeckt ja auch nicht salzig, sondern ein Brot schmeckt halt einfach.
Ja.
Auch weil Salz drin ist. Und viele denken dann immer, bei Süß brauche ich brauche ich kein Salz. Aber das ist echt ein richtig guter Tipp. Und auch, wenn ihr Zitrone oder Vanille einsetzt, vorsichtig dosieren, also das soll nachher nicht nach Zitrone schmecken, sondern nach Butter, aber Zitrone und Vanille sind halt oftmals noch so ein, ja, so ein I-Tüpfele auf Schwäbisch, also ein I-Tüpfelchen, was das Ganze nochmal ein bisschen abrundet, und auch da bitte auf richtige Zitrone und richtige Vanille zurückgreifen und nicht irgendwie Aroma oder so kaufen. Das wäre schade, wenn es da dran scheitert. Was auch wichtig ist, gerade im Winter, wenn man backt, dass die Zutaten zimmerwarm sind. Also, dass man nicht, wenn man anfängt, die Butter aus dem Kühlschrank holt und die Eier aus dem Keller, sondern es sollte möglichst alles einen Abend vorher rausgelegt werden. Machen wir in der Bäckerei tatsächlich auch so.
Okay.
Weil einfach, wenn die Butter und die Eier kalt sind und ihr macht nachher dann eine Rührmasse oder so und es wird so kriselig, falls im einen oder anderen jetzt ein Kronleuchter aufgeht, ist mir selber auch schon passiert, dann hat es einfach mit der Temperatur nicht gepasst. Mhm. Also Butter, Eier, auch Mehl, am besten einfach alles bei der gleichen Temperatur. Und auch die Eier, also keine Angst haben, die einen Abend vorher rauszulegen. Wenn die warm sind, gibt einfach viel mehr Volumen und das gibt da viel schöner das Gebäck nachher. Das Eiweiß darf kalt sein, haben wir vorher schon gesagt. Mhm. Mehl, wenn ihr es verwendet, Siebe wäre gut, weil das einfach so feine Gebäcke und feine Teige sind und da ist einfach gut, wenn das Mehl vorher durchgesiebt ist. Mhm. Und was wir vorher auch schon bei den Zimtsternen gesagt haben, das gilt grundsätzlich für klebrige Teige, ein Papier nehmen zum Ausrollen.
Ja.
Also oben und ein Backpapier. Mhm. Und je nach Stärke, wie dick oder dünn ihr es ausrollen wollt, bietet sich an, dann im Baumarkt eben Schienen zu holen, die vielleicht 3 oder 4 oder 5 Millimeter, dass ihr einfach verschiedene Optionen habt. Mhm. Ausrollschiene rechts und links neben der Teig, so dass das Wellholz auch noch auf deine Ausrollschiene rollt. Dann habt ihr immer gleichmäßige Teig, wenn ihr irgendwas ausstechen wollt. Ein letzter ultimativer Tipp noch zum Thema Mürbteig. Ich denke, über Mürbteig machen wir vielleicht auch mal noch eine extra
Geschichte. Auf jeden Fall.
Nicht immer so viel versprechen, was man alles mache.
Wir versprechen immer mega viel.
Aber Mürbteig ist doch sehr bedeutend in der Weihnachtsbäckerei.
Ja.
Was ich vorher auch nicht wusste, bevor ich in der Bäckerausbildung gegangen bin, den Teig vorher machen. Also einen Tag vorher machen, kalt stellen, dann kurz vorher rauslegen.
Ja.
Weil man hat ja immer das Problem, was ich vorher schon gesagt habe, auch mein Bruder, wo dann den Mürbteig durch die Küche
fliegt, durch die Küche.
Dass es sich oft schlecht ausrollen lässt. Ja. Das liegt daran, dass es einfach zu frisch ist.
Zu frisch ist.
Das heißt, den Mürbteig einfach einen Tag vorher machen, kalt stellen, kurz vorher rauslegen, können dann einwandfrei ausrollen.
Okay.
Wenn wir so Kinderbacke machen, dann sind die Mütter und Väter oft total fasziniert, wie leicht sich unser Mürbteig ausrollen lässt. Es liegt einfach daran, dass der bei uns im Kühlhaus steht und dann nach Bedarf rausgeholt wird.
Ja.
Und so kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt mehrere Sorte machen will, an einem Tag alle Teige machen. Und die Kaltstelle und am nächsten Tag alles aufarbeiten, wird man natürlich deutlich effektiver.
Ja.
Wobei das ja bei der Hobbybäckerei jetzt nicht so wichtig ist, aber es ist halt, man muss nicht 5-mal anfangen mit Teig machen, sondern macht an einem Tag alle Teige, am nächsten Tag oder nächste Tage und Wochen, die kann man ja im Kühlschrank aufheben, gar kein Problem, kann man dann die Gebäcke formen.
Okay, es ist schon mal cool, wenn du deine Tipps so raushaust, dann denke ich immer so, ja, so wie Siebe zum Beispiel vom Mehl, da so, denkst du, ja komm, scheiß drauf, hau das Ding rein, aber okay, es macht schon einen Unterschied, es stimmt schon auf jeden Fall.
Ja.
Gut, ich denke, eine wunderschöne Advents-Weihnachtsfolge, die wir heute rausballert haben, und ich würde sagen, das war's für heute, wir wünschen allen eine schöne Adventszeit.
Auf jeden Fall.
Und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da oder abonniert unseren Kanal. Wir würden uns freuen.
Und bewertet uns bei Apple Podcast. Denn Apple Podcast ist das Einzige, wo man uns bewerten kann.
Okay.
Und alle anderen geht irgendwie nicht, aber bewertet uns bei Apple Podcast. Momentan haben wir 5 Sterne und die wollen wir auch behalten. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.